Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit der Geschichte Es brausen die Winde von W. Berner aus Zeit der Stürme, erschienen in der Xun E-Book Edition. Der Tag begann mit einem Bilderbuchwetter. Die Masten der Segelschiffe im Hafen von Portsmouth stachen wie die Stämme seltsamer Bäume in den strahlend blauen Himmel über der südenglischen Hafenstadt. Eine leichte, freundliche Brise ließ sie sanft hin- und herschwingen, in einem seltsam anmutigen Reigen zum Takt eines unhörbaren Liedes. Obwohl noch früh am Tag herrschte im Hafen bereits geschäftiges Treiben. Auf vielen Pötten wurde klar Schiff gemacht. Schauerleute B- und entluden die Schoner und Frachtkähne. Matrosen kehrten in mehr oder weniger gutem Zustand vom Landgang zurück, um sich eine Standpauke vom Mat, Deckoffizier oder gar vom Kapitän abzuholen. Krämer und Marktweiber richteten ihre Stände für ihr Tagesgeschäft her, und die Bettler bezogen Position, stritten hier und da um die besten Plätze. Das Gewirr von Stimmen aus Hunderten von Kehlen mischten sich mit dem Kreischen der Möwen zu einem einzigartigen Konzert, wie es nur an Küsten und in Häfen vorgefunden werden konnte. Auch auf dem Dreimaster Spirit of Freedom, unter dem Kommando des alten Seebären Larson, herrschte emsige Betriebsamkeit. Man wollte in wenigen Stunden mit der Flut auslaufen, das ferne Ägypten als Ziel. Zum einen hatte man den Auftrag, einige Mumien und Ausgrabungsgegenstände für das britische Museum in Alexandria abzuholen. Zum anderen wollten Passagiere, Altertumsforscher und Ägyptologen mit dem Schiff ins Land der Pyramiden und Pharaonen reisen. Der bekannteste unter ihnen war Professor Spanning, der in Begleitung seiner Tochter Adelaide reiste. Ein Stückchen abseits von der Spirit of Freedom trat deren Kommandant, Kapitän Frederick Larson, aus dem roten Backsteinbau des Hafenmeisters hinaus auf den Kai. Wie üblich stand Larson gleich bei Öffnung des Büros Gewehr bei Fuße, um den lästigen, aber notwendigen Papierkram so rasch und früh wie möglich erledigt zu haben. Er hasste es, anstehen zu müssen, und dies konnte zu späterer Stunde leicht der Fall sein. Ein Stück den Kai hinunter in einer Nische zwischen zwei windschiefen Häusern hatte es sich die Bettlerin Nanny Annie an ihrem Stammplatz bequem gemacht. Larson kannte sie schon lange. Sie war eine ganz tragische Figur. Ihr ganzes Leben lang arbeitete sie als Nanny bei vielen herrschaftlichen englischen Familien. In ihrer letzten Stellung hatte sie insgesamt 4 Kinder großgezogen, gehörte dort praktisch zur Familie und sollte dort ihren Lebensabend verbringen. Bis zu jener Nacht, als ein Feuer den Landsitz bis auf seine Grundmauern niederbrannte, wobei die ganze Familie den Tod fand, bis auf Annie, die sich schwer verletzt aus ihrem Zimmer im Erdgeschoss neben der Küche aus dem Fenster ins Freie retten konnte. In dieser Nacht verlor sie alles. Zudem hatte sie ein Alter erreicht, in dem niemand mehr sie einstellen würde. So blieben ihr nur die Straße und das Betteln um Almosen. Das alles ging dem Kapitän durch den Kopf, als er den Kai entlang schlenderte und sich der Bettlerin näherte. Dabei kramte er in seiner Hosentasche schon nach Münzen, denn er ging nie an ihr vorbei, ohne ihr ein paar davon in den alten, zerbeulten Blechbecher zu werfen, der vor ihr dafür auf dem Boden bereitstand. Meist wechselte er auch ein paar freundliche Worte mit der alten Frau. So auch an diesem Morgen.
»Hallo, Nanny Annie«,
begrüßte Larsson die alte, runzlige Frau, die auf ihrem kleinen, alten und wackligen Hocker saß.
»Wie geht es dir? Du bist ja früh heute auf den Beinen.«
Er ließ ein paar Pennies in ihren Becher klappern und blinzelte ihr dabei freundlich zu. Die Alte hob ihren Kopf und starrte zu Kapitän Larsson empor, den sie erst nach einem kurzen Moment mit ihren trüben Augen erkannte.
»Vergelt's Gott, Kapitän«,
bedankte sie sich bei ihm.
»Immer habt ihr ein paar Pennies und ein paar gute Worte für die alte Annie übrig,
Sie brach mitten im Wort ab und wurde plötzlich stocksteif.
»Nanny Annie, was ist mit dir?«
erkundigte sich der Kapitän besorgt bei der Bettlerin.
»Geht es dir nicht gut?«
Doch die Alte schien ihn nicht zu hören. Starr wie eine Statue saß sie da, und der Blick aus ihren grauen, alterstrüben Augen schien sich in der Unendlichkeit zu verlieren.
»Lasst ab«,
kam es stöhnend und langgezogen aus ihrem Mund, gerade so, als spräche nicht sie selbst, sondern ein anderer bediente sich ihres Kehlkopfes und ihrer Zunge.
»Wie?«
Kapitän Larsson schien verwirrt.
»Lasst ab von eurem Ton, es wird euer Verderben sein«,
drang die fremdartige Stimme aus Nanny Annies Mund an das Ohr des Kapitäns.
»Die alten Götter zürnen. Was nach Ägypten gehört, darf nicht von dort weggeschafft werden. Lasst ab von eurem Ton, oder Set wird sich mit Schei, Kuk, Kauket und Scherti gegen euch verschwören und ins Verderben stürzen. Lasst ab!«
Die unheimliche Stimme versank zu einem Gurgeln.
»Annie, was ist denn bloß los mit dir?«
Der Kapitän wusste nicht, was er von der Sache halten oder wie er reagieren sollte. Doch da schüttelte sich die alte Bettlerin wie ein nasser Hund, blinzelte und schaute dann Larsson an, als wenn nichts geschehen wäre.
»Eine gute Reise wünsche ich euch, Kapitän«,
sagte sie freundlich.
»Danke«,
antwortete Larsson verdattert.
»Und was ist mit dem, was du davor gesagt hast, Annie?«
»Davor gesagt?«
Die Alte schien nicht zu verstehen, was Larsson von ihr wollte. Offensichtlich hatte sie keine Erinnerung an das eben Geschehene.
»Nun, ich dankte dir für deine Spende, nicht wahr?«
»Wohl wahr, wohl wahr«,
murmelte der Kapitän, jetzt noch mehr beunruhigt als wie zuvor.
»Nun gut, ich muss zurück auf das Schiff. Gehab dich wohl, Nanny Annie«,
verabschiedete er sich dann. Während er den Kai entlang zu seiner Spirit of Freedom zurückschritt, grübelte er über die seltsamen Worte der Bettlerin nach. Woher konnte Annie wissen, dass das Schiff tatsächlich nach Ägypten aufbrechen sollte? Mit ihr darüber gesprochen hatte er nicht, und schon gar nicht über den Auftrag, nämlich Ausgrabungsschätze nach England zu bringen.
»Na, wenn das mal kein schlechtes Omen ist«,
sagte er zu sich selbst, nachdem er das Schiff erreicht hatte und die Gangway hinaufschritt. An Bord selbst verging ihm das Grübeln jedoch rasch wieder. Die Vorbereitungen zum Auslaufen waren im vollen Gange. Außerdem trafen die Passagiere ein, die vom Kapitän persönlich begrüßt und in ihre Kabinen begleitet wurden. Da hatte Larsson seine grüblerischen Gedanken über die seltsame Begebenheit rasch vergessen. Die Vorbereitungen zum Ablegen des Schiffes beanspruchten in den nächsten Stunden die volle Aufmerksamkeit Larssons. Erst als sich mit Einsetzen der Ebbe gegen 13 Uhr die Segel des Schoners bauschten und der Dreimaster sich vom Kai löste, um der offenen See entgegenzusteuern, kam der Kapitän zum Durchatmen. Die ablandige Tide und die frische Brise sorgten dafür, dass die Spirit of Freedom rasch Fahrt aufnahm. Lasson gab die Schiffsführung an seinen ersten Offizier Charles Stinwell ab und wandte sich seinen beiden Passagieren zu, denen er gestattet hatte, das Ablegemanöver vom Steuerdeck aus zu beobachten. Professor Spanning stellte den Typus des zerstreuten Gelehrten par excellence dar, schmächtig, schütterer Haarkranz, Nickelbrille auf der spitzen Nase, ein schon lang aus der Mode gekommener Anzug. Adelaide, seine 20-jährige Tochter, hatte sich für ein praktisches und robustes Tweed-Reisekleid entschieden, in einem schlichten dunklen Blauton gehalten und wirkte trotz ihrer Jugend schon recht erwachsen. Eine hübsche und kluge junge Dame, die ihres Vaters Leidenschaft für die altägyptische Kultur mit Leib und Seele teilte. Im Verlauf des höflichen Smalltalks kam der Kapitän auch auf die merkwürdige Begebenheit, mit der alten Nanny Annie vom Morgen zu sprechen. Der alte Seebär tat den Vorfall lachend als »Spökenkiekerei« ab, doch Professor Spanning hatte zu dem Geschilderten eine nachdenkliche Miene aufgesetzt. »Set, Shai, Kuk, Kauket und Scherti sind altägyptische Gottheiten, die einem Sterblichen nicht immer wohlgesonnen sind und schon mal Chaos und Sturm heraufbeschwören können«, erklärte er. »Vor allem Set geht als starker Gott, kaum einer in der westlichen Welt kennt diese Götter. Umso unwahrscheinlicher ist es, dass diese Bettlerin gleich 5 von ihnen aufzählen konnte. Das ist wirklich sehr mysteriös.« »Aber es hat doch wohl nichts zu bedeuten, oder, Professor?« Lasson wirkte ein wenig verunsichert, als er die Frage stellte. Statt des alten Spannings antwortete Adelaide, seine Tochter. »Man sollte so etwas nicht vorschnell als Spinnerei abtun, Kapitän«, sagte sie mit ernst klingender Stimme. »Die alten Ägypter glaubten an die Macht ihrer Götter und zeugen die Pyramiden und die anderen Bauwerke, die sie errichteten, nicht vom Wirken himmlischer Mächte? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ein Europäer zu glauben vermag.« War es der auffrischende Wind oder die Worte der jungen Frau? Jedenfalls lief Kapitän Lasson ein Frösteln über den Rücken, und eine ungute Vorahnung schlich sich in seine Gedanken. Doch zunächst schüttelte er diese Vorahnung ab wie ein nasser Hund und lenkte das Gespräch wieder in weniger düstere Bahnen. Und doch hallten die Worte des Professors und seiner Tochter in seinem Kopf wie eine immer lauter werdende Glocke nach. Nur 3 Stunden später, als sie England schon weit hinter sich gelassen hatten und im großen Abstand dem Verlauf der französischen Küste nach Süden folgten, schien das ungute Gefühl, welches Lasson seit dem Gespräch mit dem Gelehrten beschlichen hatte, wahr zu werden. Kapitän Lasson stand an der Reling des Schoners Spirit of Freedom und schaute mit sorgenvoller Miene in den sich zunehmend verfinsternden Himmel. »Das gefällt mir nicht«, murmelte er dabei vor sich hin, sich am graumelierten Bart kratzend. »Beim Klabautermann, das gefällt mir ganz und gar nicht.« Nachdem der Tag recht freundlich begonnen hatte, zog sich der Himmel über dem Atlantik mehr und mehr zu, türmten sich schwarze Wolkenberge zu bedrohlichen Gebilden zusammen und der Wind frischte zunehmend auf. Die höher und höher werdenden Wellen ließen die Spirit of Freedom immer stärker auf- und abtanzen.
»In die Wand, Männer! Refft die Segel, bevor uns die Masten brechen!«
befahl der Kapitän seinen Matrosen. In der Tat bauschten sich die großen Rahsegel an den vorderen beiden Masten schon so mächtig auf, dass sie bis zum Zerreißen gespannt waren. Höchste Zeit also, dass die mächtigen Stoffbahnen eingeholt wurden. Der Befehl kam keinen Moment zu früh. Schon fuhr der Wind heftiger in die Takelage, brauste auf und zerrte in heftigen Böen an Mann und Material. Die Matrosen hoch in den Masten kämpften heftig gegen die sich aufschaukelnden Naturgewalten an. Aus der Ferne rollte lautes Donnerkrachen heran, und als wäre dies ein Signal gewesen, öffnete der Himmel seine Schleusen und überschüttete Schiff und Mannschaft mit einem wahren Sturzbach an Regen, der den Matrosen eisig ins Gesicht peitschte. Endlich waren die Segel gerefft und die Männer aufs Deck zurückgekehrt. In aller Eile wurde das Schiff sturmfest gemacht. Die Matrosen an Deck sicherten sich mit Tauen, um nicht über Bord gespült zu werden, wenn der Sturm noch heftiger werden sollte. Immer höher türmten sich nun die Wellen in die Höhe, peitschte der immer stärker werdende Wind die Gischt von deren Kronen. Die Spirit of Freedom wurde abwechselnd in die Höhe gerissen, um anschließend in die Tiefe zwischen zwei Wellenbergen zu stürzen. Brecher spülten über Deck, die Planken und Masten ächzten unter der Belastung. Der Steuermann und zwei weitere Matrosen klammerten sich an Steuerrad und versuchten verzweifelt, das den Naturgewalten ausgelieferte Schiff auf Kurs zu halten. Es blitzte, als würde Armageddon anbrechen und das Firmament in fahlen Schein hüllen. Einmal hatte Larsson, der zusammen mit dem Steuermann das Ruder fest umklammert hielt, um den Schoner auf Kurs zu halten, den Eindruck, als würde am dunklen Himmel die Silhouette einer unheimlichen Gestalt, eines Mannes mit Tierkopf, von den Blitzen angeleuchtet werden. Die unheilvolle Prophezeiung Nanny Annies kam ihm in den Sinn. War das die Rache Seths? Plötzlich legte sich die Spirit of Freedom auf die Seite, während sie gleichzeitig an Fahrt aufnahm.
»Gott, steh uns bei!«
schrie einer der Matrosen, als er über die Reling der sich nach Steuerbord neigenden Seite auf das gischtende Wasser schaute.
»Ein Strudel!«
Und tatsächlich hatte sich neben der Dreimastbark ein kreisender Moloch aufgetan, gleich einem gierigen Schlund, an dessen Rand der Segler nun von der starken Strömung in eine abwärts führende Spiralbahn gezwungen wurde. Die Mannschaft kämpfte, aber es war ein aussichtsloses Unterfangen. Sie schafften es nicht, dieser Charybdis der See zu entkommen. Schneller und schneller wurde der Höllenritt, und auf einer immer enger werdenden Bahn steuerte die Spirit of Freedom dem Zentrum des Strudels entgegen und damit ins sichere Verderben. Mit großen Augen und starr vor Schreck starrten die Seeleute in den schwarzen, gurgelnden Schlund, der direkt in die Hölle zu führen schien. Streckte er nicht schon gierig seine Fänge nach den angsterfüllten Männern aus? Krachend brachen die Masten, stürzten auf Deck und erschlugen den Kapitän und einen weiteren Matrosen. Ein kollektiver Aufschrei erscholl durch das Tosen und Toben der Naturgewalten. Gleich, ja gleich schon, würde der Segler vom Strudel verschluckt werden, würde das Leben der Seeleute ein Ende im nassen Grab finden. Da! Plötzlich schälte sich eine unheimliche Gestalt aus den vom Sturm zerzausten Wolken und stürzte sich auf das Schiff der Verlorenen. Und eine Stimme schrie: »Himmel nochmal, Timo!« Frau Brunner stand mit in die Hüften gestützten Händen neben dem Wohnzimmertisch und schaute wütend auf ihren Sohn hinab.
»Du bist doch wahrhaft schon alt genug. Wo bist du nur wieder mit deinen Gedanken? Kannst du denn nicht trinken wie jeder normale Teenager?«
Sie deutete anklagend auf die Pfütze aus Limonade, die sich rund um das Trinkglas ihres Sohnes auf dem Holz des Wohnzimmertisches ausgebreitet hatte.
»Musst du unbedingt mit dem Löffel herumplanschen? Immer veranstaltest du einen regelrechten Sturm im Wasserglas. Schau nur, du hast den ganzen Tisch nass gemacht, das gibt doch Flecken. Jetzt trink dein Glas leer und hole ein Tuch zum Trockenwischen.«
Thank you.